Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir ein in ein Thema, das im Mittelalter wirklich jeden betraf. Kopfbedeckungen.
Und ich meine wirklich fast jeden. Egal ob Mann oder Frau, ob Bauer oder Adliger, ohne irgendwas auf dem Kopf gingen die allermeisten nicht vor die Tür. War einfach absolut unüblich.
Und das hatte ja nicht nur modische Gründe.
Überhaupt nicht. Es war in erster Linie pure Notwendigkeit. Stell dir vor, du lebst im 12. Jahrhundert. Die Straßen sind nicht gepflastert, überall Staub und Dreck, dazu das Wetter. Regen, Wind, pralle Sonne. Eine Kopfbedeckung war dein erster Schutz gegen all das.
Und dann waren da natürlich noch die Läuse.
Ah ja, die lieben Läuse.
Das war ein echtes Alltagsproblem damals. Ohne fließend Wasser, ohne unsere heutigen Hygienemöglichkeiten, Ungeziefer gehörte einfach zum Leben dazu. Eine Kopfbedeckung half, die Haare zu schützen und das Problem zumindest einzudämmen.
Das sehen wir heute oft als modisches Accessoire, aber damals war es wirklich
existenziell wichtig.
Und das gilt für alle Schichten der Gesellschaft. Allerdings mit deutlichen Unterschieden.
Wie meinst du das?
Schau dir mal die Materialien an. Auf dem Land trug man je nach Zeit und Region Gugel oder Kapuzen, Leinenhauben oder einfache Woll- und Filzkappen. Meist in Naturtönen oder dezent gefärbten Farben, nicht nur schwarz oder grau. Rein funktional, kein Schnickschnack. Bei den Bäuerinnen war es oft ein schlichtes Kopftuch aus Leinen.
Während beim Adel natürlich alles anders aussah. Da gab es je nach Epoche verschiedenste Formen. Im Spätmittelalter zum Beispiel Baretts aus Samt und Seide, verziert mit Broschen und Goldschnüren. Oder diese filigranen Haarnetze, durchwoben mit Gold- und Silberfäden, manchmal sogar mit Perlen besetzt.
Die Kopfbedeckung war quasi eine Art, wie sage ich's?
Visitenkarte?
Ja, auf den ersten Blick wusste man, mit wem man es zu tun hatte. Das war kein Zufall, das war System.
Aber bei Frauen kam ja noch eine ganz andere Ebene dazu, dieses Sittlichkeitsthema.
Richtig, und das ist wirklich interessant. Für verheiratete Frauen war das Bedecken der Haare nicht nur praktisch, sondern gesellschaftlich erwartet. Das offene Haar einer verheirateten Frau in der Öffentlichkeit, das war fast schon skandalös.
Die Haare galten als etwas
Intimes, Privates, das durfte nur der Ehemann sehen. Das klingt heute vielleicht seltsam, aber es war tief in der mittelalterlichen Gesellschaft verankert.
Unverheiratete Mädchen durften ihre Haare dagegen oft offen tragen. Das signalisierte dann auch, dass sie noch verfügbar waren. Die Kopfbedeckung zeigte also auch den Familienstand an.
Ein völlig anderes Konzept als heute, wo wir dafür einen Ring haben.
Und gab es da regionale Unterschiede? Europa ist ja groß.
Die konkreten Formen und Stile variierten stark. Was in Frankreich modern war, sah in Deutschland anders aus. Aber das Grundprinzip, verheiratete Frauen bedecken ihre Haare, das war im christlichen Europa weit verbreitet. Wenn auch mit Unterschieden, wie streng das gehandhabt wurde.
Also ein echtes kulturübergreifendes Phänomen.
Und innerhalb dieser Tradition gab es dann verschiedene Wickeltechniken und Stile. Eine davon, die besonders elegant und praktisch war, ist der sogenannte Wimpel.
Der ist wirklich besonders, weil er so vielseitig einsetzbar war.
Der Wimpel ist eigentlich eine mehrteilige Kopfbedeckung aus weißem Leinen oder Seide, die die Haare und einen Teil des Gesichts verdeckt. Und er war über Jahrhunderte beliebt. In Deutschland tatsächlich schon ab dem 9. Jahrhundert für verheiratete Frauen belegt, richtig verbreitet dann vom 12. bis ins 15. Jahrhundert.
Das ist eine erstaunlich lange Zeitspanne für ein einzelnes Kleidungsstück.
Das hat gute Gründe und genau die schauen wir uns jetzt mal genauer an.
Und diese mehrteilige Konstruktion hat, wie du schon angedeutet hast, eine ganz spezielle Tragweise.
Das Besondere ist diese spezielle Tragweise. Oft gab es eine Halsbinde, also eine Riese oder ein Gebende, Die Riese war vor allem im 14. und 15. Jahrhundert verbreitet, dazu dann noch ein Schleier drüber. Die Teile wurden oft mit Nadeln fixiert, sah je nach Region und Zeit unterschiedlich aus.
Und das war über einen erstaunlich langen Zeitraum in Gebrauch. Wie gesagt, gut 600 Jahre Tradition, wobei die Hochphase im Spätmittelalter lag.
Was sich allerdings verändert hat, ist die Art der Wicklung. Die entwickelte sich über die Jahrhunderte weiter.
Das Grundprinzip blieb aber gleich. Und der Wimpel war besonders in einem Kontext sehr verbreitet. Bei den Nonnen. Er war fester Bestandteil der Nonnentracht.
Was auch Sinn ergibt. Der Wimpel galt als besonders sittsam. Das Haar war komplett verborgen, auch der Hals war bedeckt. Das passte perfekt zum klösterlichen Leben.
Wobei er natürlich nicht nur von Nonnen getragen wurde. Auch weltliche Frauen, besonders Verheiratete, nutzten den Wimpel regelmäßig. Oft wurde er mit einem zusätzlichen Schleier kombiniert.
Auf mittelalterlichen Darstellungen sieht man
eben diese Kombination. Wimpel als Basis, darüber ein feiner Schleier. Das gab dem Ganzen noch mehr Eleganz.
Aber jetzt kommt der Punkt, der mich wirklich beeindruckt hat. Obwohl das mehrteilige System oft mit Nadeln fixiert wurde, der eigentliche Wimpel kann auch ohne.
Du meinst die Sache mit den Nadeln?
Exakt. Für einen Wimpel brauchst du oft keine Nadeln. Wenn er gut gewickelt ist, kann er von alleine halten. Historisch haben viele Frauen aber trotzdem Nadeln zur Sicherheit genutzt.
Das klingt für uns heute vielleicht nicht so spektakulär, aber im Mittelalter war das ein echter Vorteil. Nadeln waren damals aus Messing oder Eisen, jede einzeln von Hand gefertigt. Das machte sie teuer.
Oh, das habe ich gar nicht bedacht. Nadeln als Kostenfaktor.
Ab dem 14. Jahrhundert wurden Nadeln in größeren Mengen hergestellt. Aber alles noch Handarbeit. Echte Massenproduktion kam erst ab 1785. Und jede einzelne Öhrnadel brauchte bis zu 110 Handgriffe. Deshalb waren sie so wertvoll. Eine Kopfbedeckung, die ohne auskommt, war also wirklich praktisch.
Und es ist ja nicht nur der Preis. Nadeln können sich lösen, man kann sich stechen. Beim Wimpel wickelst du einmal morgens und bist fertig. Höchstens mal nachbessern über den Tag.
Andere Hauben brauchten ja oft mehrere
Nadeln zum Fixieren. Stimmt, der Wimpel war da wirklich, wie sagt man, wartungsarm?
Das trifft es.
Und was war das typische Material für so einen Wimpel?
Hauptsächlich Leinen, das war der Standard. Besonders für die einfachere Bevölkerung und natürlich in den Klöstern. Feines, oft gebleichtes Leinen.
Und bei den wohlhabenderen Frauen?
Seide. Das war dann schon ein Statussymbol. Aber das Grundprinzip war das gleiche. Leichte, fließende Stoffe, die sich gut wickeln lassen und trotzdem ihre Form halten.
Interessant, wie sich das wieder mit dem Thema der sozialen Unterschiede verbindet. Selbst bei einer Kopfbedeckung, die im Prinzip jeder tragen konnte.
Das Material verriet eben den Stand, aber die Funktion war dieselbe. Und das Schöne am Wimpel ist, dass er wirklich für jede Frau funktionierte. Ob Bäuerin oder Adlige, ob Nonne oder Bürgersfrau.
Die Frage ist jetzt natürlich, wie wickelt man so ein Ding eigentlich?
Das ist tatsächlich gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. Hat man den Dreh einmal raus, geht es fast automatisch.
Dann lass uns doch mal die praktischen Schritte durchgehen. Jetzt wird es richtig interessant, denn der Wimpel ist keine rein, sagen wir mal, christlich-mittelalterliche Erfindung.
Du meinst die Sache mit den Wikingern?
Richtig, die meine ich. Textilfunde aus Birka und Oseberg zeigen, dass skandinavische Frauen Kopftücher und Schleier trugen, oft mit Haarnadeln befestigt. Wie die gewickelt waren, wissen wir aber nicht. Die Textilreste sind zu fragmentarisch. Und ob es wirklich eine direkte Linie zum Wimpel gibt, da liegen gut 100 Jahre dazwischen. Das bleibt spekulativ.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wikinger und Nonnen mit möglicherweise ähnlichen Kopfbedeckungen?
Klingt erstmal paradox, oder? Aber wenn man drüber nachdenkt, ergibt es Sinn. Praktische Probleme, praktische Lösungen. Das Wetter in Skandinavien war rau. Die Frauen brauchten Schutz für Kopf und Haare. Und ein gewickeltes Tuch ohne komplizierte Befestigung war einfach effizient.
Und bei den Wikingerfrauen galten bedeckte Haare ja auch als Zeichen von Anstand. Verheiratete Frauen trugen ihre Haare nicht offen. Das ist kulturübergreifend erstaunlich ähnlich.
Was archäologisch spannend ist, wir haben zwar wenige erhaltene Textilreste von Kopfbedeckungen, aber aus Birka, diesem berühmten schwedischen Handelszentrum, kennen wir Gewandnadeln, die primär Leinenkleider zusammenhielten. Die Kopftuchinterpretation ist eine Hypothese, aber eben nicht gesichert.
Und die Materialien?
Wolle und Leinen, wie bei den meisten Textilien der Wikingerzeit. Wohlhabendere Frauen zeigten ihren Status eher durch aufwendige Fibeln oder broschierte Borten, wie wir sie aus Birka kennen. Die Metalldiademe, die manche sich vorstellen, gab es in der Bronzezeit, nicht bei den Wikingern. Aber das Grundprinzip, ein einfaches Tuch, geschickt gewickelt, das war für alle zugänglich.
Das ist ja das Schöne daran. Ob Wikingerin im Norden oder Bürgersfrau im Fränkischen Reich. Die praktische Lösung war ähnlich.
Und dann kommen noch die Normannen ins Spiel. Das waren ja im 11. Nee, warte, ich muss...
10. und 11. Jahrhundert?
Richtig, danke. Die Normannen waren im Grunde christianisierte Nachfahren der Wikinger, die sich in Nordfrankreich niedergelassen hatten. 1066 eroberten sie dann England unter Wilhelm dem Eroberer.
Also eine direkte kulturelle Verbindung. Wikinger werden zu Normannen, Normannen bringen vieles nach England und Süditalien, wobei sich das bei Mode interessant entwickelte.
Und damit auch ihre praktischen Alltagslösungen. Kopfbedeckungen gehörten dazu, wobei normannische Frauen sich ziemlich schnell an die fränkisch-westeuropäische Mode anpassten, also Schleier über Gesicht und Hals statt skandinavischer Wickeltechniken.
Was mich dabei fasziniert, das ist kein Zufall und auch nicht unbedingt direktes Kopieren. Manchmal entwickeln verschiedene Kulturen einfach parallele Lösungen für ähnliche Probleme.
Der Fachbegriff dafür ist konvergente Entwicklung. Du hast ein praktisches Problem, Haare schützen, sittsam erscheinen, keine teuren Materialien verschwenden und verschiedene Kulturen kommen auf ähnliche Antworten.
Gab es denn regionale Unterschiede innerhalb Europas?
Durchaus. Die genaue Wicklung, die Länge des Tuchs, wie viel vom Gesicht bedeckt war, das variierte. Im Mittelmeerraum waren die Tücher oft leichter, in Skandinavien dicker gegen die Kälte. Aber das Prinzip blieb.
Und je nachdem, was man gerade...
machte, absolut. Bei der Arbeit auf dem Feld wurde straffer und praktischer gewickelt. Bei repräsentativen Anlässen konnte man mehr Stoff verwenden, eleganter drapieren, vielleicht noch einen Schleier darüber.
Also eine Kopfbedeckung, die sich an die Situation anpasst. Morgens bei der Arbeit kompakt, abends beim Festmahl aufwendiger.
Und das alles ohne Form zu ändern. Nur die Wicklung, die Spannung, die Menge des sichtbaren Stoffes, das ist wirklich cleveres Design.
Im heutigen Reenactment sieht man das auch. Je nach dargestellter Epoche und Region gibt es unterschiedliche Wickelvarianten. Skandinavische Darstellungen wickeln anders als hochmittelalterliche Deutsche.
Hast du das selbst ausprobiert?
Mehrfach. Und es stimmt wirklich. Hat man den Dreh einmal raus, ist es erstaunlich vielseitig. Ein Tuch, aber je nach Wicklung komplett unterschiedliche Looks.
Was mich dabei beeindruckt, ist die Möglichkeit einer Verbindung über Jahrhunderte hinweg. Ob Wikingerfrauen im 9. Jahrhundert ähnlich wickelten wie klösterliche Gemeinschaften später, das wissen wir nicht sicher, aber die praktischen Anforderungen waren überall dieselben.
Weil sie funktioniert, das ist der Punkt. Was gut funktioniert, setzt sich durch. Egal ob bei Nonnen oder bei Wikingerinnen.
Und genau das macht den Wimpel so interessant. Er ist nicht nur ein Kleidungsstück, sondern ein Beispiel dafür, wie praktische Lösungen Kulturgrenzen überschreiten.
Das bringt uns zu der Frage, die wir vorhin schon einmal aufgeworfen hatten. Wie wickelt man so einen Wimpel denn nun konkret?
Dazu gibt's eine ganz klare Schritt-für-Schritt-Anleitung. Lass uns das mal durchgehen.
Also, zur praktischen Seite. Das Wichtigste zuerst, die Größe des Tuchs.
Für moderne Nachbauten so um die 180 mal 50 Zentimeter, richtig?
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Das ist die empfohlene Mindestgröße. Kürzer funktioniert praktisch nicht, weil du sonst nicht genug Material hast, um das Tuch ordentlich um Kopf und Kinn zu schlingen. Das Ende, das seitlich herausragen soll, braucht ja auch noch etwas Länge.
Breiter als 50 cm kann funktionieren, wird dann aber meist wuchtig.
Das stimmt. 50 cm sind ideal, weil du damit die Stirn und das Kinn gut abdecken kannst, ohne dass sich der Stoff stapelt. Das Grundprinzip ist ja, das Tuch wird um den Kopf und unter dem Kinn hindurch geschlungen. Und am Ende ragt ein Ende seitlich heraus.
Das klingt erstmal simpel, aber ich stelle mir vor, dass das am Anfang gar nicht so einfach ist.
Ist es auch nicht. Die ersten Male sitzt man da und fragt sich, warum das Ding nicht hält oder warum es so komisch aussieht. Das ist völlig normal. Man fängt am Hinterkopf an, führt das Tuch nach vorne und dann kommt der entscheidende Teil. Du musst eine Seite eindrehen.
Eindrehen bedeutet,
dass du den Stoff verdrehst, bevor du ihn weiterführst. Das gibt dem Ganzen Halt und sorgt dafür, dass der Wimpel nicht einfach aufgeht. Ohne dieses Eindrehen rutscht alles.
Und dann?
Dann führst du die eingedrehte Seite hinter dem Kopf nach oben, legst einen Teil über die Stirn, während die andere Seite unter dem Kinn entlang läuft. Dann tauschst du die Enden einmal, also das, was am Kinn war, kommt nach oben und umgekehrt.
Und das hält dann von alleine, ohne Nadeln?
Erstaunlicherweise ja. Wenn die Wicklung stimmt, hält das den ganzen Tag. Das Eindrehen erzeugt genug Reibung und Spannung.
Das ist wirklich clever konstruiert.
Wobei es eine Balance gibt zwischen fest und locker wickeln. Wickelst du zu fest, drückt es vielleicht irgendwann. Zu locker und du musst häufiger nachbessern über den Tag.
Was empfiehlst du für Anfänger?
Lieber erstmal etwas fester anfangen. Nachbessern nervt nämlich und am Anfang hat man den Dreh noch nicht raus, wie fest wirklich fest genug ist. Mit der Zeit entwickelt man ein Gefühl dafür, was für einen persönlich am besten funktioniert.
Und welche Stoffe eignen sich am besten?
Leinen ist ideal, weil es...
Das war ja auch das historisch authentische Material.
Und es hat gute Gründe. Leinen hat diese leichte Griffigkeit. Es rutscht nicht so leicht wie zum Beispiel Seide. Baumwolle geht auch, ist weicher und für Anfänger praktischer. Aber historisch war die bei uns kaum verfügbar. Also für Authentizität lieber Leinen. Das hat auch diesen natürlichen Halt, könnte man sagen.
Was sind denn typische Fehler, die man am Anfang macht?
Der häufigste, das Tuch zu früh loslassen. Man denkt, es sitzt und dann fällt alles auseinander. Besser ist es, jeden Schritt wirklich zu fixieren, bevor man weitergeht. Und viele vergessen das Eindrehen oder machen es nicht fest genug.
Hast du einen Tipp, wie man am besten übt?
Vor dem Spiegel. Das ist wirklich der beste Rat. Ohne Spiegel siehst du nicht, was du tust und es ist frustrierend. Mit Spiegel kannst du jeden Schritt kontrollieren. Und wenn jemand dabei ist, der es schon kann, umso besser. Dann kann die Person korrigieren, bevor sich Fehler einschleifen.
Übung macht den Meister.
Absolut. Die ersten 3-4 Versuche werden wackelig sein. Das ist normal. Aber dann hat man diesen Moment, wo plötzlich alles sitzt. Und man denkt, ah, so geht das.
Und ab dann wird es jedes Mal leichter.
So ist es. Irgendwann macht man es morgens, ohne nachzudenken. Und dann kann man anfangen zu experimentieren. Fester oder lockerer, mehr Stoff sichtbar oder weniger, mit Schleier darüber oder ohne.
Der Wimpel ist also nicht nur eine historische Kopfbedeckung, sondern auch heute noch praktisch anwendbar.
Das ist ja das Schöne daran. Es funktioniert genauso gut wie vor 600 Jahren.
Der Wimpel ist also weit mehr als nur ein Stück Stoff. Er ist ein authentisches Element mittelalterlicher Alltagskultur.
Und das macht ihn so wertvoll für alle, die sich mit historischen Darstellungen beschäftigen. Ob Mittelaltermarkt, Reenactment oder LARP, eine Kopfbedeckung vervollständigt die Gewandung erst richtig.
Was ich dabei besonders mag, man kann mit dem Wimpel verschiedene Rollen und Epochen darstellen. Eine Wicklung für eine Bäuerin im 10. Jahrhundert sieht anders aus als für eine Stadtbürgerin im 14.
Die Wicklungsart hat sich ja über die Jahrhunderte verändert. Frühmittelalterlich eher schlicht und praktisch,
später aufwendiger und repräsentativer. Das gibt einem viel Spielraum.
Und die Kombination mit anderen Elementen?
Da wird es richtig interessant. Der Wimpel wurde oft mit einem Schleier zusammengetragen. Das ist auf vielen mittelalterlichen Darstellungen zu sehen. Der Wimpel als Basis, darüber ein feiner Schleier für diesen eleganten, fließenden Look.
Und für wohlhabendere Darstellungen kann man noch Kopfschmuck dazu nehmen. Stirnreifen, Broschen, verzierte Nadeln am Schleier.
Wobei der Wimpel selbst auch ohne Nadeln funktionieren kann, auch wenn historisch viele Frauen welche zur Sicherheit nutzten. Für Anfänger heute ist das praktisch.
Der perfekte Einstieg für alle, die sich an mittelalterliche Kopfbedeckungen herantrauen wollen.
Absolut. Und mein Rat an alle, die das ausprobieren möchten, einfach anfangen. Perfektionismus bremst nur. Die ersten Versuche werden nicht perfekt sein und das ist völlig in Ordnung.
Es gibt ja auch noch andere Wickelvarianten, die...
Ja, der Wimpel ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Es gibt einfachere Kopftuchbindungen, es gibt Hauben, es gibt Schleier, ein ganzes Universum an Kopfbedeckungen.
Das Schöne ist, hat man einmal den Einstieg gefunden, öffnen sich immer mehr Möglichkeiten. Man fängt mit dem Wimpel an und entdeckt dann vielleicht andere Stile, die einem noch besser gefallen.
Oder man bleibt beim Wimpel und variiert. Lockerer für den Alltag auf dem Markt, eleganter für ein Bankett. Ein Tuch, unendlich viele Looks.
Was würdest du jemandem empfehlen, der zum ersten Mal auf einen Mittelaltermarkt geht?
Nicht zu viel auf einmal wollen. Eine gute Grundgewandung, dazu ein Wimpel, das reicht für den Anfang völlig. Lieber wenige Elemente, die gut sitzen, als zu viel, das nicht zusammenpasst.
Und sich nicht verrückt machen lassen von der Frage nach historischer Korrektheit. Natürlich ist Authentizität schön, aber am Ende geht es darum, Spaß zu haben und Geschichte zu erleben.
Das ist ein wichtiger Punkt. Die Darstellung muss zu einem passen. Manche wollen es 100%ig historisch korrekt, andere legen mehr Wert auf Komfort und Optik. Beides ist legitim.
Wer sich weiter vertiefen will, findet übrigens noch weitere Kopftuchvarianten, Hauben.
Und vieles mehr im Blog von Battle Merchant. Da gibt es weitere Anleitungen und Hintergründe zu mittelalterlicher Kleidung.
Und natürlich das passende Tuch gleich dazu.
Ja, das macht den Einstieg natürlich leichter.
Also dann, ran ans Tuch und ausprobieren.
Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Überblick über den Wimpel geben. Von seinen praktischen Ursprüngen über die kulturellen Verbindungen bis zur konkreten Anwendung heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, schaut gerne mal auf battlemerchant.com vorbei. Da findet ihr nicht nur das passende Material, sondern im Blog auch noch viele weitere spannende Themen rund um Geschichte und historische Gewandung.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.